ist jetzt hier nicht die finale Version. Mhm. Wir werden daran arbeiten, wir wollen euer Feedback und genau, nee, aber es ist super, es ist schon cool und es macht doch Spaß.
Das ist das Wichtigste am Ende des Tages, glaube ich. Ansonsten hört man relativ zügig auf, wenn es keinen Spaß mehr macht. Aber ihr zieht durch und das ist geil. Und deswegen sitzen wir heute hier, um ein bisschen drüber zu sprechen. An euch da draußen, herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Founder Flow Podcast. Und gegenüber von mir sitzt Bruno Vollmer von, jetzt sag mir bitte nochmal schnell, wie er heißt.
Biped.
Biped AI. Ich wusste doch, dass AI, ich hätte jetzt fast Biped gesagt, ja. Aber Biped AI. Genau. Ich war bei euch auf der Webseite, ich habe mir das einmal angeschaut und ich dachte mir so, das hast du noch nicht gesehen. Also die Idee alleine ist mir bis jetzt noch gar nicht in den Kopf gekommen. Ja. Und ich muss sagen, ich bin jetzt mehr als gespannt darüber, was du mir gleich alles erzählen wirst. Und wir werden ja heute so ein bisschen reinstarten in, ja, sag ich mal, so dieses initiale Idee bis hin zum Product-Market-Fit beziehungsweise der Situation, wo ihr jetzt gerade seid, das auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen auch so ein bisschen dieses Thema, hey, eure Zielgruppe ist nicht 0815. Es ist nicht so, was man sagt, ja, theoretisch erreichen wir damit jeden. Sondern ihr seid ja schon sehr, sehr speziell in der Nische drin. Und vielleicht magst du einmal kurz ein bisschen was darüber erzählen, was das für eine Nische ist.
Absolut. Also wir bei Biped entwickeln ein Gerät für Blinde und im Moment noch sehr, sehr, sehr stark eingeschränkte Menschen, wenn es ums Sehen geht. Die Idee ist grundsätzlich, man hat ein Gerät über die Schultern, da es besteht aus Kameras, einem Computer und einer Batterie basically. Und was wir erreichen wollen, ist den Alltag insofern zu erleichtern, dass das Gerät halt die Umgebung filmt, erkennt, wo sind Hindernisse, wo sind Sachen, die ich sozusagen reinlaufen kann. Das Ganze dann so analysiert und priorisiert, dass man erkennt, okay, das ist jetzt was, das interessiert mich eigentlich nicht. Also wenn ich eine Straße runtergehe, die geparkten Autos, die bewegen sich ja nicht. Aber der Fahrradfahrer, der auf mich zufährt, der ist natürlich deutlich wichtiger. Dann diese priorisierten Ergebnisse aus der Umgebung nimmt und die über einen 3D-Audio-Feedback wieder an die Person zurückgibt, sodass die hören können, wo sich die Sachen um sie herum befinden und dann halt auszuweichen oder sich dementsprechend halt anzupassen.
Ich finde es verdammt spannend und ich frage mich indirekt natürlich schon, okay, wie funktioniert das bitte? Also, so wie funktioniert das? Da würdest du jetzt natürlich auch super viel zu erzählen können, ja. Weil das ist genau das, was du bei euch im Endeffekt machst. Ne? Du hast Informatik studiert, du bist dafür zuständig, genau das im Endeffekt ans Laufen zu bringen, was du jetzt gerade von der Funktion her beschrieben hast.
Genau.
Und du hast mir ja eben auch schon so ein bisschen berichtet, wo ihr gerade steht und ihr habt jetzt offiziell das erste Gerät verschickt.
Genau, am Mittwoch. Also es wurde abgeholt, aber an sich genau ist es so, dass wir jetzt, wir haben ja vor anderthalb Jahren, also offiziell gegründet wurde die Firma Januar 2021 und jetzt ist sozusagen von da bis heute ist Prototyp bis zu erstem Gerät, haben wir jetzt einmal die Reise durchgemacht und nee, ist glaube ich ein großer Schritt für uns auch. Fühlt sich nicht so an, habe ich ja eben auch schon gesagt, genau. Es ist so ein bisschen, dass es manchmal halt schwierig ist, wenn man halt in dem tagtäglichen Prozess drin ist, diese Schritte zu sehen, aber wenn man es natürlich von außen betrachtet, dann ist das ein großer Schritt.
Ja, also ich sag mal, vor allen Dingen halt Geräte oder beziehungsweise Technik dafür zu nutzen, eben halt ja in einer Nische oder in einem Bereich halt Unterstützung anzubieten, der halt sonst vielleicht eher so, ja, was heißt alteingesessen, aber wo es so diese Klassiker gibt, ne, den Blindenstock oder halt was, ich weiß nicht, was es da so alles Krasses gibt, aber ich kann mir jetzt, also bis jetzt habe ich auf der Straße noch niemanden gesehen, der mit sowas, was ihr jetzt zum Beispiel baut, irgendwie rumgelaufen ist.
Ja.
Und das finde ich super spannend, wenn man halt so überlegt, wir haben die Möglichkeiten, die dann für sowas zu nutzen. Und ihr seid ja auch irgendwann wahrscheinlich an dem Punkt gewesen, wo ihr euch gefragt habt, okay, so was kann man machen? Und dann auf diese Idee gekommen seid, hey, ist das direkt gekommen, dass ihr gesagt habt, wir bauen das um den Nacken und das macht dann dies und dies? Oder also, wie kommt man darauf?
Es ist eigentlich, also absolut nicht. Das ist das, ich finde das Spannende hier oder das, was ich eigentlich gerne erzähle. Ich habe jetzt leider keine, die ganzen Prototypen liegen in der Schweiz, aber wir sind halt, weil wir ja auch die Hardware dazu machen, weil wir am Anfang relativ schnell realisiert haben, es gibt halt nichts Passendes, was das, was wir umsetzen wollen, also für die Idee, dass es so weit unterstützt. Wir sind da einen sehr weiten Weg gegangen und wir haben auch sehr viel ausprobiert. Und ich denke, das ist auch der so ein Punkt, den ich glaube ich, den vielen nicht klar ist, dass man da auch, glaube ich, viel ausprobieren muss, bevor man rausfindet, was das ist. Also die allererste Idee war eine Gürtelschnalle sozusagen. Okay. Also die Idee war, wir haben halt so eine 3D gedruckt, so eine Box, da war eine Kamera drauf, da war der Computer dahinter und die Idee war, dass man das mit dem Gürtel trägt. So, jetzt relativ offensichtlich wird einem relativ schnell klar, naja, wenn die noch den Blindenstock benutzen, dann ist ja die Hand die ganze Zeit vor der Kamera. Das heißt, die Kamera, das sieht ja gar nichts. So, das ist uns aber erst aufgefallen, nachdem wir das Ding halt auch in 3 Monaten gebaut haben und ausprobiert haben. So, und dann ist halt, dann denkt man halt so, okay, so funktioniert das nicht. Und dann war der nächste Schritt zu sagen, naja, okay, das muss also höher. Irgendwie, das muss so. Aber es darf auch nicht so viel wackeln. Und dann war die nächste Idee, naja, wir behalten diesen Kasten, aber wir setzen den auf so einen GoPro-Gurt. Ich weiß nicht, ob das hast
ja,
du mal gesehen.
Ja, dieses
Brustgurt.
Genau.
Also die beim Surfen oder was auch immer, Fallschirmspringen. Das hatte einen riesigen Vorteil, und zwar dieser GoPro-Gurt, der sitzt super fest, der hat einen universalen Adapter, den kannst du hinten auf 3D-Druck einfach ganz easy auf unsere Box draufsetzen. Und das war cool, weil der Winkel war gut einstellbar, das saß an einer besseren Stelle und es war fest, aber das Ding war halt super riesig, also so ein echt so ein Riesenteil, sah schrecklich aus. Und dieser Brustgurt ist super schwer anzuziehen. Das heißt, sogar ich als Mensch, der das Ding schon mehrmals angezogen hat und sehen kann, habe totale Schwierigkeiten gehabt, da jedes Mal mit meinem Arm durchzukommen. Und da fällt einem dann auf, naja, wenn ich das schon nicht hinkriege, das soll ja was sein, was die Leute einfach jeden Tag als sozusagen im besten Fall ja Hilfe benutzen, die sie gar nicht mitkriegen. So, weißt du, so ein bisschen unterbewusstes Ding wird, dass sie halt merken, deswegen, also ist auch einer der vielen Gründe, warum wir keine Sprache benutzen, sondern Töne für die verschiedenen Sachen um dich herum, wenn du halt dieses Feedback kriegst.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also dieses Feedback, ist das dann jetzt, ich höre dann Töne aus den Richtungen oder?
Also die Idee ist, dass du erstmal hast du Kopfhörer auf, die nicht wie die wir jetzt aufhaben, komplett alles andere abschirmen, sondern so Bone Conduction Kopfhörer. Ich weiß nicht, da die Firma heißt Aftershocks, da gibt es glaube ich mehrere. Die sitzen vorm Ohr. Ja? Das heißt, die vibrieren ein bisschen und die spielen ein bisschen Ton ab. Aber der Punkt ist, du hörst immer noch alles, was um dich herum passiert. Ne? Das heißt, wenn die jetzt sich im Straßenverkehr bewegen, dann hören die immer noch, wenn da jemand hupt oder was weiß ich. Du hörst also alles. Mhm. Du nimmst keinen Sinn, du nimmst keine Orientierung. Du willst eigentlich nur aufbauend auf dem noch mehr Möglichkeiten geben. Und was wir relativ schnell gemerkt haben, ist, also die initiale Idee war, wir machen das mit Sprache. Ja? Wir machen da irgendwie eine Beschreibung, hey, vor dir ist ein Auto, rechts von dir ist ein, was weiß ich, ein Baum. Und dann sind wir mit der initialen Idee, oder vor allem Maëlys mit der initialen Idee, in der Schweiz gibt es mehrere Vereine für Blinde, das gibt es in Deutschland auch, aber also ich kenne die jetzt in der Schweiz besser so. Und die sind in Bern, das ist 15 Minuten mit dem Zug, und dann sind wir da hingefahren und haben denen das gezeigt und haben gesagt, hey, das ist unsere Idee. Also was heißt gezeigt? Das war ein Papier, wo wir ein paar Sachen drauf gemalt haben und die Idee. Und die meinten also, naja, also grundsätzlich cool, aber das mit der Sprache könnt ihr direkt vergessen. Das ist überhaupt keinen Sinn. Und der hat es dann auch sehr einfach erklärt, wenn ich jetzt ich hätte das Gerät an, ja, und unsere Situation beschreibe. Vor dir in einer Meterentfernung sitzt jemand, so, das hat 5 Sekunden gedauert. Mhm. In der Zeit könntest du aber schon längst nach rechts oder links gegangen sein.
Und der redet weiter, jetzt geht er mal links.
Genau. Und wenn du jetzt aber da überlegst, dass du halt anstatt von einer Beschreibung der Umgebung zu Tönen wechselst, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie Musiknoten. Wir haben da mit einem Audiodesigner zusammengearbeitet, also es sind keine, nicht einfach nur irgendwie Klaviernoten gespielt, aber es ist so die Richtung von der Länge her. Und dann spielst du die halt aus einer Richtung ab. Ja? Das heißt, das sind Stereo-Kopfhörer, das heißt, du kannst relativ einfach den Ton mathematisch so bearbeiten, dass der aus einer Richtung kommt. Und dann kannst du halt viel schneller das verarbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur zum Beispiel, sagen wir mal, für Personen, der Ton wäre ein Klatschen, ja, dann klatsche ich ja einfach einmal nur genau vor dir. Mhm. Und dann hast du, wenn du weißt, okay, Person ist Klatschen und ich höre das Klatschen von rechts oder von links, dann kann ich viel schneller und intuitiver verarbeiten, wo die Leute sind oder wo die Sachen sind. Und wenn ich mich dann, kann ich mich unterbewusst dran gewöhnen, okay, ich höre den Ton von links, dann weiß ich, das ist links von mir, ich höre den Ton von rechts, dann weiß ich, das ist rechts von mir. Und diese initiale Idee kam von denen, nicht von uns. Mhm. Und die haben halt gesagt, die haben sich das ein bisschen anders vorgestellt, aber an sich haben die halt gesagt, nee, nehmt irgendwas Simpleres. Geht weg von Sprache. Und das ist, glaube ich, auch da haben wir also ich würde sagen, über die letzten 2 Jahre haben wir häufig auch Glück gehabt, dass wir uns für bestimmte Sachen entschieden haben oder einfach im richtigen Moment nicht einfach gesagt haben, wir machen das jetzt so, wie wir uns das vorstellen, sondern auch mal mit Leuten geredet
haben. Darauf gehört haben, was die Leute euch auch im Endeffekt erzählen.
Absolut. Ne? Ich würde sagen, manchmal war es auch wichtig, nicht auf die zu hören, aber in vielen Punkten war es, glaube ich, dass wir halt da hingegangen sind und relativ früh gesagt haben, hey, das ist unsere Idee und auch uns diese unangenehmen Situation ausgesetzt haben, dass die halt dann gesagt haben, nee, das ist scheiße. Also im Endeffekt haben sie es natürlich nicht so gesagt.
Aber es ist ja auch enttäuschend dann erstmal im ersten Moment. Ne?
Im ersten Moment ist das ein bisschen schwierig und ich würde sagen, da gab es viele Situationen in den 1,5 Jahren, wo wir gemerkt haben, also wo ich einfach da saß und ich war, weiß ich nicht, wir haben eine neue Version von dem Prototypen getestet, ich war 10 von 10 nervös, weißt du, da kommt jemand extra, um das zu testen, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding abschmiert alle 5 Minuten ist, sagen wir mal, relativ hoch, das funktioniert auch nicht so gut, so. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass es eigentlich immer wichtig war, das zu testen. Die Leute waren auch nie so, die waren ja nie sauer, also denen war ja bewusst, worauf sie sich einlassen. Ja. So. Die waren auch nie enttäuscht. Ich habe mir das immer nur gedacht, dass sie wie es wären. Und ich würde sagen, jedes Mal war das halt ein wichtiger Schritt, um wieder ein bisschen Feedback zu kriegen. Also wieder halt ein bisschen was gelernt, total. Wieder ein bisschen was so. Und ich denke, da diese initiale Situation war, haben wir einfach Glück gehabt, dass wir das so uns vorgenommen haben, mit denen auch drüber zu reden und dass die uns auf die richtige Richtung gelenkt haben.
Also 100%, ich glaube, Feedback ist in jeder Situation irgendwo so das, was dich am meisten weiterbringt. Vor allen Dingen, wenn du halt etwas für Menschen entwickelst und diese Menschen dann am Ende des Tages fragst. Ja. Aber hast du für dich so irgendwie, weiß ich nicht, gelernt, wie du besser mit sowas umgehst? Also, ich meine, das ist ja, oder ist das immer noch derselbe Druck und du hast jetzt einfach nur akzeptiert, dass er da ist und sagst so, okay, komm, kenne ich ihn noch, aber...
Es ist eine Kombination. Also ich würde sagen, es sind immer noch, also ich habe ein bisschen mehr Vertrauen in die Software und die Hardware. Das ist, würde ich sagen, immer noch, das ist erstmal was viel geholfen hat. Grundsätzlich denke ich, habe ich da noch einen Weg zu gehen, zu dem Punkt, dass ich halt echt da lässig reingehen kann. Der Mael, mit dem ich das zusammen gegründet habe, die Firma, der verbirgt das entweder besser oder der kann das einfach besser. Der ist da mehr der Salesmensch und ich bin da mehr der Entwickler dahinter, weil ich natürlich auch weiß, was sind die Sachen, die nicht funktionieren. Ne? Also ich weiß, dass ich habe es die 4 Wochen vorher ja entwickelt
und
ich weiß, wie häufig es abgestürzt ist zum Beispiel. aber es ist schon eine Entwicklung da und es ist mehr Vertrauen da und ich weiß auch zum Beispiel, wir haben so einen Pool an regelmäßigen Testern und ich kenne die jetzt ein bisschen besser und die sind jetzt auch nicht, also ich habe dann sozusagen das Gefühl, ja, die werden jetzt auch nicht super enttäuscht, wenn es jetzt heute richtig, also wenn es mal aus irgendeinem Grund nicht klappt.
Ja.
Also wir hatten zum Beispiel einmal, das war für uns, weißt du, um so eine Anekdote zu geben, was halt dann schief gehen kann. Wir sind ja in der Schweiz und letzten Winter hatten wir dann gesagt, okay, die Variante mit dem GoPro-Gurt, da war dann so, um uns auch mal ein bisschen so eine Deadline zu setzen, hey, vor Weihnachten wollen wir die noch testen. Da soll mal so... Und dann haben wir halt die 2, mit denen wir das eigentlich regelmäßig testen, haben wir eingeladen für irgendwie, ich glaube, es war irgendwie Anfang Dezember. Mhm. Und dann alles fertig gemacht. Und das Ganze ist ja für draußen gedacht. So. Mhm. Und dann haben wir das noch nie getestet, wenn es schneit. Und dann hat es die Nacht vorher geschneit wie Sau. Und es hat halt gar nicht funktioniert. Es war wirklich vorne und hinten alles scheiße. Und es war wirklich so, dass ich gedacht habe, ja, ey, kacke. Weißt du, also so in dem Moment war ich halt so, ja, was machen wir jetzt? So, und dann haben wir das halt 3 Minuten mit denen getestet. Und dann haben wir im Endeffekt den Termin dann dafür genutzt, um über den Formfaktor zu reden, der ja auch scheiße war. So, und das war dann halt, sagen wir mal, jetzt nicht ein Highlight-Moment. Aber ich meine, sowas ist halt dann, da würde ich sagen, da muss man dann einfach durch. Und dann hat das in dem Moment, glaube ich, dann nicht so viel geholfen. Aber es ist, glaube ich, ich denke, dann kamen bessere Termine wieder und inzwischen funktioniert es auch ganz gut mit Schnee.
Ey, also, das ist schon mal gut zu hören. Das ist schon mal gut zu hören. Aber genau so läuft es ja am Ende des Tages, ne? Ja. Irgendwie passieren die Fehler immer genau dann, wenn man es nicht will. So, wenn man es eigentlich vermeiden möchte. Und dann gilt es irgendwie so charmant drum rumzukommen und so weiter. Ja. Von daher dann wieder eine Lösung zu finden. Und ich glaube, es gibt immer noch Situationen oder Gegebenheiten, die ihr noch nicht so 100% erfasst habt. Oder würdest du sagen, ihr seid jetzt inzwischen an dem Punkt, wo ihr sagt, nee, also eigentlich, also alles, was irgendwie so meteorologisch möglich ist und keine Ahnung was.
Nee, also ich sag mal so, was man immer dazu sagen muss und was auch wichtig ist, ist, dass das im Moment und ich denke auch in der absehbaren Zukunft nur ein zusätzliches Hilfsmittel ist. Es ersetzt nicht, was die normal benutzen. Also der Klassiker Blindenstock oder ein Hund.
Mhm.
Und das ist absolut nur ein zusätzliches Level. Ich denke, das gibt viel also im Endeffekt, was wir ja wollen, ist Lebensqualität verbessern, total, weil die Idee ist ja einfach, dass man sagt, ich muss nicht immer Angst haben, wogegen zu rennen. Ich muss nicht aus Versehen gegen Leute mit dem Stock rennen zum Beispiel. Das ist ja auch was, was denen ja auch unangenehm ist. Das will man ja auch nicht.
Ja.
Ich muss nicht in Orten, die ich mich nicht kenne, entweder den absoluten Zickzack-Modus machen, weil ich ja nicht weiß, wo was ist, oder immer jemanden fragen, dass er mich irgendwo hinbringt, sondern ich kann freier mich bewegen mit mehr Sicherheit. Das ist im Endeffekt zusammengefasst das, was das Ziel ist. Mhm. Und das ist aber nicht möglich im Moment als komplett nur mit unserem Gerät, sondern das ist immer ein Zusatz und ich denke, ja.
Ja, und du hast es ja gerade eben schon so ein bisschen angeteasert, ihr sitzt nicht hier in Aachen oder irgendwo in Deutschland, sondern in der Schweiz?
Genau.
Wo genau?
In Lausanne.
Lausanne?
Am Genfersee.
Am Genfersee, schick, schön da. Nee. Und du hast aber hier in Aachen studiert? Und hast dich dann an dem Punkt entschieden, so, okay, wir gehen in die Schweiz. War das einfach auf Basis der Gründung oder wolltest du da schon öfter, also
es,
schon
ist, es ist ein bisschen eine andere, also sagen wir, die Geschichte hat ein paar mehr Zwischenpunkte. Also ich habe hier, genau, ich komme aus Köln, ich habe nach der Schule irgendwie gedacht, naja, was mache ich jetzt? Habe dann eigentlich ohne wirklich viel Plan gedacht, naja, alle meine Freunde sind nach Aachen gegangen, dann gehe ich auch nach Aachen.
Kenn
und
ich, ja.
Und dann, ja, ich spiele gerne Computerspiele, dann studiere ich halt jetzt Informatik, was natürlich totaler Quatsch war, absoluter Quatsch. Und ich einfach enorm Glück gehabt habe, dass mir das auch gut gefallen hat. Aber das ist natürlich, du kommst hier in Aachen an und die Mathekeule wird geschwungen und da ist halt, wenn du da nicht bereit bist für zu kämpfen, dann wird das nichts. So, und ich hatte halt einfach Glück, die richtigen Leute im richtigen Moment zu treffen. So, und dann habe ich Bachelor, Master hier in Aachen Informatik studiert und habe dann aber immer parallel bei Startups gearbeitet oder bei, also erst an der Uni und dann relativ schnell bei drei verschiedenen Startups, eins in Köln und zwei hier in Aachen. Mhm. Das letzte war Sona,
ja.
Die waren, glaube ich, auch hier im Podcast.
Ja,
und,
ja, total.
Genau. Und habe dann gemerkt, okay, das ist eigentlich eine Arbeitsweise, die ich geil finde. Ich will das machen. Aber mein zweites großes, also sozusagen Hobby ist eigentlich alles, was mit Bergen zu tun hat. Klettern, Skifahren, hast du nicht gesehen.
Ah, okay.
So, und dann habe ich fertig studiert und hatte aber irgendwie mit den Startup-Sachen ja keine Idee gehabt in dem Moment, nicht gewusst, was ich machen will. Und dann gedacht, naja, vielleicht erstmal promovieren und dann gucken. Und dann aber gedacht, okay, für promovieren, da kann ich nochmal gut den Ort wechseln. Und habe dann einfach nur nach Promotionsstellen gesucht, die in der Nähe der Berge sind. Also Grenoble in Frankreich, Lausanne und Zürich und dann hatte ich noch eine in Bozen, also in Norditalien. Und war dann in Lausanne an der EPFL für ein Gespräch und habe gesehen, die hatten da einen Hackathon und ich fand auch in Aachen immer Hackathon super. Ich habe das immer total gern gemacht. Ich finde diese Arbeitsweise sehr gut, dieses in so einer Blase dann halt zu sagen, ich arbeite 3, 4, 5, 6 Tage an was und dann kann ich es danach auch sein lassen. Und habe da mit irgendeinem Thema mitgemacht, weil ich gedacht habe, naja, wenn ich schon da bin, dann kann ich das auch machen.
Ja.
Und Mael, mein jetziger Co-Founder, hat halt mit der Idee da angefangen. Also es ist aus einem Hackathon
rausgekommen. Hackathons sind auch echt ein geiles Ding. Ne?
Ja.
Also ich habe da jetzt auch schon, den einen oder anderen habe ich auch schon mitgemacht.
Ja.
Und du lernst, erstens lernst du Leute kennen,
ja,
so, die du vorher einfach nicht gekannt hast und wie aber komischerweise ganz oft gleiche Ansichten wie du vertreten,
ja,
die mit einer ähnlichen Motivation irgendwie ans Leben rangehen und das irgendwie gleich betrachten und gleichzeitig kommen immer wieder geile Ideen raus.
Genau, und für mich war halt dann der Punkt, dass, also wir haben uns da unterhalten, das hat alles gut gepasst, zu der Zeit wollte ich dann auch noch promovieren. Haben dann aber Nummern ausgetauscht und ich habe ihm halt gesagt, so hier, dieser ganze Bewerbungsprozess ist ultra langsam, ich habe nichts zu tun den ganzen Tag, die Idee gefällt mir, wenn ihr Hilfe braucht, sagst du Bescheid, dann helfe ich euch ein bisschen programmieren, weil die Gruppe bestand mehr aus, sag mal Menschen, die jetzt mit so grundsätzlich Software nicht so viel Erfahrung haben. Und dann hat er mich auch eine Woche später angerufen und wir haben darüber geredet, ich habe ihm ein bisschen geholfen und in der Schweiz ist es sehr, also gerade in den Kantonen Zürich und Vaud, was die zwei großen, wegen den großen Unis, eine EPFL und ETH, gibt es sehr viel Förderung. Sehr viel, also ich würde sagen, wenn man jetzt nicht die allerbeschissenste Idee hat, dann kommt man da sehr schnell an so eine initiale Förderung, um da mal auszuprobieren, was könnte denn daraus werden. Und dann hat der Mael sich darum gekümmert und meinte halt dann irgendwann so relativ schnell, das war also der im Hackathon war im August 2020, und meinte dann im September so, November glaube ich, hey Bruno, guck mal hier, wir haben 10.000 Franken Förderung, wollen wir das machen? Ich fand das geil. Ich habe das mit der Promotion ungefähr am nächsten Tag abgeblasen, weil ich eh keinen Bock darauf hatte im Endeffekt. Und dann haben wir noch eine zweite Förderung gekriegt und ich bin dann im Januar in die Schweiz gezogen. Einfach mal so von heute auf morgen. Aber es war auch, glaube ich, der richtige Moment, weil ich eh nicht so genau wusste, was es sein sollte.
Ja, aber es ist trotzdem ein großer Schritt, denke ich. Also ich meine, das ist ja super oft in so einem Gründeralltag, nenne ich es mal, oder Gründerleben. Und selbst wenn man dann erst mit dem Gründerleben durch diesen Schritt anfängt, in Anführungszeichen, ist es ja schon dieses sich mal rauszuwagen und vielleicht auch ein gewisses Sicherheitsverlust, ein gewisses von Gefühl von Unsicherheit, was kommt jetzt, wie geht's weiter, klappt es vielleicht nicht. Hast du da irgendwie für dich einen Backup-Plan im Kopf gehabt? War das immer noch die Promotion oder war es für dich so, ah, ich habe ja das Studium, kann ich gucken? Oder also ich meine.
Ja, also ich glaube, also du hast natürlich den richtigen Punkt angesprochen, aber ich habe halt da relativ schnell gedacht, also ich habe in Aachen einen Master in Informatik gemacht. Ja. Informatiker, ich denke, ich werde einen Job finden. Ja. Schlimmste Situation ist, ich muss halt wieder 3-4 Monate zu meinen Eltern zurückziehen, bis ich was gefunden habe. Also eigentlich dachte ich, war das jetzt genau der Moment, wo ich mal ein Risiko eingehen kann, obwohl das Risiko ja dann im Endeffekt gar nicht so groß war. Ja. Wir hatten einen, also ich habe ein kleines Gehalt gekriegt, das war jetzt nicht unendlich viel, aber es hat einigermaßen alles gecovert. Das war eigentlich, konnte ich nur gewinnen da. Mhm. So, und dann sind wir da hingezogen, also sind wir nicht da hingezogen und ja, dann ist es eigentlich relativ schnell, dass wir in diesem Ökosystem Startups in der Schweiz relativ viele kleinere bis mittelgroße Wettbewerbe gewonnen haben, so Pitch-Contests. Dann haben wir, sind wir Part von so einem, sowas wie die Church hier, aber halt in der Lausanne-Variante, die haben so einen großen Campus im Norden von Lausanne geworden, haben da Büros gekriegt und genau.
Geil, und dann das ist aber, glaube ich, echt so ein, auch nochmal so ein Tipp da draußen, an die Leute da draußen, dass man halt wirklich die Augen aufhält, wenn man eine Idee hat und sagt nicht irgendwie, jo, wir müssen jetzt irgendwie direkt einen Angel finden oder wir müssen irgendwie sonst wen finden, der uns Geld zupumpt, sondern es kann ja auch einfach über eine Förderung funktionieren, es kann ja auch einfach über Wettbewerbe funktionieren oder ähnliches. Das sieht man ja super häufig. Und es bringt gleichzeitig, glaube ich, auch nochmal, bist du dann auch mit auf die Bühne gegangen bei den Pitches?
Ja. Ja. Also die meisten haben wir immer so aufgeteilt, wir waren noch zu dritt damals und das haben wir dann immer so aufgeteilt, dass wir, weiß ich nicht, Mael dann, wenn das 5 Minuten waren, 3-1-1, dass er dann halt 3 Minuten gemacht hat. Und ich denke aber, das ist auch wichtig, um zu zeigen, dass, dass das jetzt nicht der eine ist, der alle anderen mitzieht, sondern dass das schon auch ein Gruppenprojekt ist, dass es alle da.
Absolut, was ich auch mal irgendwann gehört habe, war halt so ein Feedback, hey, lass doch bitte auch die Leute, die halt was erzählen können zu dem Teil von dem Pitch oder so, das auch erzählen.
Ja.
So, weil es macht ja auch wenig Sinn, wenn du dann jemanden hast, der dazu was erzählt, dann kommt eine Rückfrage und der denkt sich nur so, ich habe nur meinen Pitch auswendig gelernt. So, das bringt ja auch nochmal den Vorteil.
Das ist richtig, aber dazu muss man auch sagen, dass eine Sache, die mich ein bisschen am Anfang überrascht hat, ich bin ja mehr der für den technischeren Teil da und das hat, sagen wir mal, jetzt nicht so viele interessiert am Anfang. Also es war wirklich häufiger so, hey, ist der Businessplan gut? Habt ihr euch Gedanken gemacht über, was weiß ich, wer kauft das? Wie groß ist der Markt? Also diese Go-to-Market-Strategy, also diese ganzen Fragen, die so klassisch in so einem Pitch-Deck vorkommen sollen. Und dann, also da ist natürlich, also was ich super finde, ist, wir haben über diese ganzen Wettbewerbe ja auch viel Feedback gekriegt. Wir haben uns ja auch also unendlich viel gelernt über die letzten 1,5 Jahre und auch viel entwickelt. Und in unserer allerersten, sagen wir mal, Präsentation hatten wir so 50-50, also 50% Business, 50% wie funktioniert das Ganze, ja. Und in diesem Wettbewerb gibt es 3 Stufen, wo wir teil waren. Das ist so, ich glaube, einer der größten in der Schweiz. Venture Kick heißt der.
Venture, wie bitte?
Venture Kick.
Venture Kick, okay.
Genau, also das wird von denen immer so gemarketet, also das Marketing ist, hey, wir geben eurem Business einen Kick, wir kicken euch in die richtige Richtung.
Got it.
Und die haben 3 Runden. So. In der ersten Runde bist du, also die haben dann immer so 3 Chargen im Jahr, glaube ich, oder 4. Und dann sind in der ersten Runde sind dann 10, in der zweiten sind es 3 und in der letzten Runde gibt es nur 1. Und wir haben alle 3 Stufen gekriegt so und dazwischen sind immer 3 Monate. Und da musst du dann sozusagen an den Sachen arbeiten, die sie vorher kritisiert haben. Und in der ersten Runde war es eigentlich noch relativ einfach. Und dann zur zweiten Runde hin war dann halt so, da hast du dann so einen Workshop. Und der Typ war dann halt so, Leute, das interessiert keinen, wie das funktioniert. Die gehen davon aus, dass ihr smart seid, dass ihr das hinkriegt. Und dann haben wir halt zur zweiten Runde hin das schon so eingedampft auf 20-80, also 80% Business, 20%. Ja. Und dann meinte der nach der zweiten Runde so, ich habe euch doch gesagt, das interessiert keinen. So, und dann im Endeffekt die Idee, also was wir dann, Produktbeschreibung, sehr, sehr High-Level, ja. Töne, Bar. Und dann war es im Endeffekt, glaube ich, hatten wir, was wird es gewesen sein, 30 Slides. Und eine mit dem Technikkram und der Rest war Business.
Das ist schon irritierend im ersten
Moment. Das ist absolut irritierend. Also. Es ist wirklich. Und es kommt langsam wieder mehr mit jetzt, also mit jetzt den Finanzierungsrunden und Due Diligence und so diesen ganzen Fragen. Ja. Da interessiert sie dann schon langsam ein bisschen, hey, haben die auch wirklich, labern die nicht nur, ja. sondern das funktioniert auch wirklich. Aber es ist immer noch nicht, also es ist für mich als den technischen Gründerteil immer noch sehr irritierend. Mhm. Dass die einfach davon ausgehen, dass wir smart genug sind, um das hinzukriegen. Ja.
Vielleicht liegt es an deiner Brille.
Ja, vielleicht liegt es an der Brille, wer weiß. Ne? Aber also da ist wirklich, das ist was, das hätte ich sozusagen, das war mir vorher überhaupt nicht bewusst.
Ja.
Das ist,
hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, muss ich ja. sagen.
Also vielleicht ist das auch ein Schweizer Ding, aber.
Das kann auch sein, weiß ja. ich nicht. Oder es hat vielleicht auch was mit der Stage zu tun, dass ja. die halt erstmal sagen, irgendwie, ja, diese grundsätzliche Idee muss funktionieren. Das ganze Technische, das werden die sich schon grob überlegt haben. Wenn das dann wirklich in die Massenproduktion geht oder sowas, dann muss es halt dann auch wirklich ja. funktionieren. Kann ja auch vielleicht daran liegen, ja. ich weiß es nicht.
Absolut.
Also kann ich nicht einschätzen. Aber finde ich trotzdem spannend. Und ich glaube, auf der Bühne zu stehen und da auch mal Vorträge zu halten, wenn man denn, ohne dir jetzt nahe treten zu wollen, sonst hinter dem Rechner sitzt ja. und halt viel programmiert und viel damit, sag ich mal, mit sich selber oder mit engeren Leuten halt austauscht, dann bist du ja, glaube ich, nicht so sehr an diese Situation gewöhnt
ja.
und konntest nee, da wahrscheinlich auch einiges mitnehmen. Würdest du wahrscheinlich immer wieder machen oder ist das etwas, was du...
Du meinst, diesen Schritt nochmal gehen, das zu lernen, also...
Nee, rauszugehen und dich vor Leute zu stellen und vor Leuten zu präsentieren oder ähnliches.
Ja, also ich denke, da ist auf jeden Fall einiges ja. an Nervosität weniger jetzt. Ja. Ich würde sagen, es ist immer noch nichts, wo ich jetzt das einfach mal ja. so eben so mache. Ja, genau. Dadurch, dass wir jetzt auch noch zu zweit sind, ist, würde ich sagen, wenn wir jetzt irgendwo so, was weiß ich, Elevator Pitch, 5 Minuten mal ja. erklären, was wir machen, machen wir das immer noch so, dass ich vielleicht 20% von denen mache.
Ja, ja, ja.
Und da bin ich schon immer noch ein bisschen nervös, aber es ist deutlich einfacher geworden. Das ist auch, gut, ich habe da jetzt auch 2 Jahre dran gearbeitet. Ich kann ja. das auch ganz gut erklären, was wir da machen ja. und wie das funktioniert. Aber so ein bisschen Nervosität ist schon immer noch ja, da.
Gehört auch dazu. Ne? Also ich meine, ansonsten verliert man, glaube ich, so ein bisschen so diese gewisse Seriosität dahinter und nimmt so auf die leichte Schulter ja. und dann gehen Sachen schief. Aber das ist nur, weil ich glaube halt, dass auch einige Leute, die zuhören, wahrscheinlich dazu zählen in diese Gruppe so, hey, mich jetzt auf eine Bühne zu stellen und da einen Pitch zu halten, ist jetzt nicht mein next go-to, so nach ja. dem Motto,
ja.
sondern eher, ich mache das, wenn es sein muss. Aber jetzt komplett reinspring nicht, aber du würdest eher sagen so, ja, mach das auf jeden Fall, probier es aus und lerne daraus und wachse da am Ende des Tages raus, oder?
Also gut, bei mir hat es natürlich alles geklappt, deswegen, also es ist, sagen wir mal, ich kann das natürlich jetzt, für mich ist es einfacher. Aber also ich würde sagen immer einfach, das Risiko ist jetzt nicht gigantisch groß. Also gut, ich bin natürlich jetzt in einer privilegierten Position, das zu sagen, aber für mich persönlich war das Risiko nicht gigantisch groß. Ich denke, das war super, nochmal eine neue Stadt, neues Land. Es war ja alles neu im Endeffekt.
Ja, absolut.
Mit ja. Corona auch ein bisschen schwierig am Anfang, mit Leute kennenlernen und stimmt. so.
Wann bist du denn dann da gewesen?
Ja, Anfang letzten Jahres. Also die ersten 4 Monate waren noch Lockdown. Deswegen haben wir auch immer, also ich habe dann halt zu Hause gearbeitet. Was ja. irgendwie der Start war ein bisschen schwierig, aber es hat ja, dann ja alles
holprig, funktioniert. Holprig, aber genau, hat funktioniert.
Hat alles funktioniert. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, rein da. Ja, probieren, ja. auf jeden Fall.
Doch, sehe ich auch so. Also ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und auch unabhängig von der Idee finde ich das immer spannend, wenn man auf der Bühne steht, was erzählt, was präsentiert ja. und am Ende rausgeht, sich natürlich denkt so, ach kacke, da hätte ich vielleicht nochmal oder das hätte vielleicht noch ja. besser sein können, aber alles in allem sich so denkt, ja Mann, habe ja. ich durchgezogen. So. habe ich durchgezogen, ist ja. ein geiles Gefühl.
Ja.
Doch, auf jeden Fall. Und
absolut.
Das heißt im Umkehrschluss, ihr sitzt jetzt seit 2,5 Jahren in der Schweiz.
Zwei Jahre.
Anfang letzten Jahres hast du gesagt, ne? Genau. Ja. In der Schweiz. Und ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Weil das Startup-Ökosystem hier hast du ja auch so mitgenommen, warst ja auch einiges unterwegs.
Ja.
Ist es irgendwie ganz krass anders? Gibt es irgendwelche Sachen, wo man sich jetzt so denken würde, oh, wenn ich jetzt plane, als Zuhörer oder wie auch immer, in die Schweiz zu gehen, das wäre vielleicht so eine Sache, die hättest du gern vorher gewusst? Gibt es sowas?
Also dazu muss man sagen, als kleiner Disclaimer hier, ich war natürlich nie super tief drin, weil ja. ich ja nie Gründer war in Deutschland. Ich würde sagen, die 2 Sachen, die mir direkt auffallen, ist einmal, Die Schweiz ist auch nach diesen Tausenden von diesen weirden Rankings, die keine Ahnung, wie die zusammenkommen, ein Land, was sehr sich selbst als sehr innovativ sieht. Das heißt, mit einer, also da wird das schnell angenommen und ich würde sagen, gerade in diesen zwei Systemen, EPFL und ETH, gibt es unendlich viel Ressourcen, was Coachings angeht, was Geld angeht, was irgendwelche Programme angeht, wo man halt Sachen kriegt, Büroräume, was auch immer, Labore. Ich meine, bei uns ist natürlich jetzt, wir brauchen eigentlich ja nur einen Büroraum und ein bisschen Platz, um halt so einen 3D-Drucker aufzustellen. Sorry.
Das ist cool.
Aber die Ressourcen sind da. Und das ist natürlich auch, dadurch, dass die Schweiz jetzt nicht so groß ist, ist man auch schnell mal in Zürich oder in anderen Städten, Bern und Luzern, um dann halt, was weiß ich, auch diese dort da wahrzunehmen. Das würde ich sagen, ist eine große Sache, wo das gut funktioniert hat und ich würde sagen, das auch spannend ist, da zu gründen. Der negative Teil ist, dass man halt in einem Land ist, wo die Lohnkosten wirklich signifikant unterschiedlich sind. Das heißt, ich würde sagen, wo das Venture Capital oder allgemein das Funding nicht gleichmäßig skaliert ist, kann man halt bei der gleichen Summe deutlich weniger Menschen einstellen. Was erstmal ja nicht schlimm ist, aber das ist was, was man, glaube ich, wenn man was macht, was jetzt sehr menschenintensiv ist, dann muss man da halt dran denken. Also wir haben auch sehr häufig den Rat gekriegt, kein oder wenige erfolgreiche Schweizer Startups bleiben komplett in der Schweiz. Mhm. Die wechseln alle schnell, was weiß ich, Paris, ein zweites Büro, München, Berlin oder irgendwo anders. Weil du mit der gleichen Menge Geld, also ich denke in der Schweiz oder in Deutschland, also in Europa ja generell, ist jetzt vielleicht nicht ganz so viel Geld verfügbar wie zum Beispiel jetzt in Amerika. Ja. Und kannst du einfach weniger erreichen. Machen, ja. Ne? Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist halt vielleicht ein kleiner negativer Aspekt. Mit dem aber dann positiven Gegenteil, dass halt auch viel an System da ist. Also wir haben viel, unendlich viel gelernt, indem wir einfach Teil von sehr vielen Programmen waren und sehr vielen Coaching-Sachen und so. Und
ja, man lernt ja auch super viele Menschen kennen in dem Kontext. Ne? Yes. Also bist ja dann viel unterwegs. Ich meine, gut, Corona war jetzt ein bisschen doof, aber prinzipiell bist du ja auch auf vielen Events dann unterwegs. Ja. Gerade in solchen Hotspots gibt es da ja gefühlt jede Woche ein Event, was wieder irgendwas bringt, wo man zumindest hingehen und mit Leuten sprechen kann.
Ja.
Und von da ausgehend dann mal schauen, was das Ganze bringt.
Ja.
Finde ich super spannend. Hast du eigentlich die Berge genutzt, wenn du schon da hingezogen bist?
Ich bin, das ist sozusagen, also jetzt, wir haben ja eben gesagt, dass wir das erste Gerät verschickt haben oder abgegeben haben. Und für mich ist das sozusagen der Hauptkontrapunkt gegen den Stress, ist am Wochenende dann immer irgendwie mal in Zug zu setzen, in die Berge zu fahren, klettern zu gehen. Jetzt bald, wenn ich wieder zurückfahre, Skifahren ist jetzt bald möglich. Ja. So Sachen sind dann, ich würde sagen, perfekt. Also, weil du hast ja eine Stadt, die ist relativ groß, so Aachengröße, ja. Mit vielen Möglichkeiten, die so eine Stadt mit sich bringt, auch mit einer sehr internationalen Uni. Ne? Mhm. Und dann hast du aber in 45 Minuten auch Skigebiete und Klettergebiete und solche Sachen, einen riesigen See.
Ja, das ist das, was hier in Aachen noch so fehlt. Also, ich meine, gut, klar, es gibt den hier Blausteinsee gibt es ja oder so und irgendwo gibt es noch ein paar Seen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass hier gar nichts gibt.
Ja.
Aber zum Beispiel da, wo ich herkomme, ich komme aus der Nähe von Neuss.
Ja.
Und da ist ja der Karstersee. Ja. Das ist ja auch nochmal so ein großes Ding, was da ist. Und da bist du innerhalb von 10 Minuten bist du mit dem Fahrrad.
Ja.
Ist jetzt hier vielleicht nicht ganz so schnell möglich. Aber gibt es auch. Nichtsdestotrotz kann ich mir das schon gut vorstellen. Also ich bin auch super gerne in der Natur und nimm da auch irgendwie immer für mich wieder so ein bisschen Seelenfrieden irgendwie mit, wenn man da mal durchläuft, auch wenn man einfach mal alleine unterwegs ist. Ne? Mit Leuten ist genauso cool, aber wenn man halt mal auch einfach alleine da durchläuft und einfach mal diese ganze Atmosphäre so aufnimmt, mal so für 2-3 Stündchen oder vielleicht auch länger. Und keine Ahnung, ich glaube in der Schweiz, vor allem wenn du dann Berge hast, ich liebe das, wenn du auf dem Berg sitzt oder irgendwo erhöht sitzt und einfach mal so runterschauen kannst und einfach so einen unfassbar geilen View über irgendwas hast. Ich weiß nicht, das gibt mir immer so ein erhabenes Gefühl.
Absolut. Ich denke, manche haben das mit dem Meer und ich habe das halt dann mit den Bergen. Mhm. Absolut, ja.
Nee, das stimmt. Aber finde ich cool. Also es ist auch super wichtig, da einen Ausgleich zu finden. Also ich meine, du hast jetzt, das ist jetzt, seit ihr das wirklich angefangen habt und intensiv gemacht hast, hast du vorher schon mal gesagt, so okay, ich muss jetzt mal, du hast ja eben gesagt, jetzt, wo ihr das Ding losgeschickt habt oder abgeholt wurde, jetzt, dass die Zeit davor halt super intensiv war.
Ja.
Und du gesagt hast, okay, ich muss jetzt mal für ein paar Tage oder so mal ein bisschen ruhiger machen, um dann auch wieder durchstarten zu können.
Ja.
Hast du das schon öfter gehabt, diese Phasen, oder ist das etwas, was jetzt zum ersten Mal, sag ich mal?
Ich würde sagen, jetzt, das war die intensivste. Also wir haben die letzten 6 bis 8 Wochen doch deutlich mehr gearbeitet, was nicht nur positive Aspekte mit sich bringt.
Zum Beispiel?
Ja, also einfach generell höheres Stress- und Nervositätslevel, wenn man halt einfach den Ausgleich dann, das kann ja, Sport kann alleine ja nicht nur der einzige Ausgleich sein.
Ja.
Da würde ich sagen, das ist sozusagen, da muss man dann auch gucken, dass man die Grenze findet.
Woran hast du das bei dir gemerkt? Also, dass es so eine Grenze gibt und dass du diese Grenze irgendwie irgendwo so siehst? Oder?
Ja, also bei mir persönlich ist das immer, dass ich dann nicht mehr gut schlafe, dass ich ja nachts nochmal die Sachen im Kopf wälze und dann denke, was muss ich morgen dran denken, was natürlich dann auch irgendwie alles immer viel stärker klingt oder so wahrgenommen wird, als es dann in Wirklichkeit ist. Aber bei mir ist dann hauptsächlich Schlaf oder halt so generell so ein bisschen Nervosität.
Mhm.
Das war jetzt die intensivste Phase. Wir hatten das vorher schon mal, wie ich gesagt habe, da, als wir zum Beispiel das mit dem Schnee hatten, da haben wir haben uns regelmäßig immer mal so künstliche Deadlines gesetzt, um mal so ein bisschen voranzukommen, weil wir auch viel einfach mal ins Nichts entwickelt haben. Was auch gut ist, ich denke, beide Phasen sind wichtig, aber jetzt die letzte Phase war
schon sehr intensiv.
So, sehr intensiv.
Und wir hatten eine richtige Deadline.
Wir hatten eine richtige Deadline, die wir auch zweimal verschoben haben, weil die Hardware nicht gekommen ist. So.
Okay.
Aber die eigentliche Deadline war im Mitte Oktober und dann war es sozusagen jetzt immer nur mal so also 10 Tage, 2 Wochen.
Letzte Deadline, so.
Ja, genau. Aber ich würde sagen, da ist dann auch wichtig, oder also ich bin ja noch mittendrin, aber da wäre halt jetzt der Punkt, wo ich denke, dass wir da klar untereinander besprochen haben, wir müssen dann jetzt auch die entsprechende Pause danach machen.
Mhm,
also
ja.
Wir haben auch alle alle haben nächste Woche die ganze Woche frei, so um da mal wieder runterzukommen, weil ich denke, was ich persönlich bei mir gemerkt habe, ist, man arbeitet dann ja mehr, aber ich werde ja nicht produktiver. Ich werde, das ist ja eher das Gegenteil. Ne? Ich kann mich nicht mehr so 100% konzentrieren. Ich vergesse Sachen, ich mache Fehler und das ist natürlich dann auch nicht mehr der Sinn der Sache. Und die Frage ist halt, dass man zwischen, kann ich mit mehr Arbeit auch mehr erreichen? Ab einem bestimmten Punkt funktioniert das nicht mehr, weil ich ja dann mit mehr Arbeit einfach schlechtere Arbeit abliefere und dann ist natürlich, geht die Rechnung nicht auf. Und da ist, glaube ich, den Sweet Spot da zu finden. Ist schwierig, ist was glaube ich, jeder für sich selbst finden muss.
Total,
und
ja.
Genau.
Hast du da für dich irgendwie so eine Strategie? Also ist das so, ich kenne das von mir zum Beispiel, dass ich halt sage, okay, also bei mir schwankt das auch, habe ich teilweise das Gefühl. Also manchmal bin ich belastbarer als in anderen Zeiträumen.
Ja.
Ich kann das nicht so richtig festmachen, aber so kommt es mir zumindest vor. Und ich finde halt, was so super schwierig ist, ist dieses, also zum einen die Akzeptanz, so dieser Punkt, ist da jetzt wirklich, ne? Also du merkst es vielleicht, aber dir auch wirklich das, ne, so zu akzeptieren und auch anzunehmen und zum anderen halt auch wirklich dieses Gefühl überhaupt erst aufkommen zu lassen, dass das dieser Punkt sein könnte. Also nicht nur zu sagen, okay, das ist er jetzt und ich muss das jetzt akzeptieren, sondern auch überhaupt zu raffen, so, ja, doch, das ist der Punkt. So.
Ja.
Weil ich glaube, das hast du ja gerade auch gesagt, ne, die Grenzen verschwimmen, so, es ist halt nichts, wo du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in deinem Board ploppt irgendwas auf und es sagt dir so, jo, das ist jetzt die Grenze, sondern es ist mehr so ein, es ist halt so ein super schwieriges Gefühl, dass man irgendwie auch nicht richtig greifen kann, was aber trotzdem super real ist. Und deswegen fand ich das zum Beispiel gerade cool, was du gesagt hattest mit dem, dass du gemerkt hast oder merkst, dass dann deine Leistung nachlässt, also dass du Sachen vergisst zum Beispiel.
Total, oder, also das war richtig schlimm mit denen, dass ich halt Sachen, also ich habe mir vorher schon immer viel aufgeschrieben, das wäre auch mein kleiner Tipp an alle Menschen, immer viel aufschreiben. Das ist, ich würde sagen, das war für mich wichtig. Aber ich habe echt immer mehr Sachen vergessen, die auch wichtig waren. So. Und ich glaube, du hast das den wichtigen Punkt gemacht. Für mich war halt so, mein Mitgründer, wir sind sehr unterschiedlich. Und der macht natürlich auch ganz andere Arbeit als ich. Aber der kann, wenn es halt sein muss, auch so sehr, sehr lange Stunden einfach kann der dann mal raushauen. Und ich habe dann immer so gedacht, naja, ich muss das auch und ich muss das sozusagen, in dem Fall war es dann ja auch irgendwie notwendig. Und ich glaube aber, das hat eine Grenze und auch, das ist auch eine sehr persönliche Sache. Da kann man nicht einfach jeden Menschen miteinander vergleichen. Nee. Und ich glaube, da muss halt jeder für sich wissen, das zu akzeptieren, was du gesagt hast, ne? Ist dieser Punkt, komme ich dem näher? Weil manchmal zum Beispiel auch die Sache wäre ja, wenn ich halt dann einfach mal vielleicht einen Tag extra freigenommen habe, dann wäre ich ja vielleicht danach schon wieder, also wenn ich nicht 100% belastet bin, wäre das ja danach vielleicht schon wieder, wenn ich das früher erkannt hätte, schnell gecovert gewesen. Und da ist, glaube ich, diese Akzeptanz und dieses, dass ich mich da nicht vergleiche, sondern dass ich einfach sage, ich mache halt sehr konzentrationsmäßig intensive Arbeit. Ne? Wenn man programmiert, ist es halt was anderes, als wenn man halt, also ich will jetzt nicht sagen, dass Menschen, die so andere Arbeit machen, die nicht konzentrationsintensiv ist, aber ich würde sagen, Programmieren ist schon eher am oberen Ende von dem Ganzen.
Ja, ja.
Und wenn du dich halt dann 4, 5, 6, 7 Stunden am Stück konzentriert hast, dann ist da einfach irgendwo ein Limit, wo an einem Tag halt nichts mehr geht.
Ja.
Und dann macht es halt auch keinen Sinn, noch 4 Stunden zu bleiben.
Ja.
So. Das ist einfach was, das musste ich für mich erkennen.
Ja, glaube ich.
Das war nicht ein ganz einfacher Prozess. Und zu sagen, okay, manchmal macht es halt Sinn, dann haue ich das jetzt raus und manchmal macht es halt keinen Sinn und dann mache ich die Pause.
Man startet ja auch immer so richtig übermotiviert irgendwie rein. Ja. Ne? Also kenne ich von mir so, vor allem wenn es eine neue Aufgabe ist, weil dann ist ja noch alles neu, alles spannend und sowas und man denkt sich so, oh geil, ich kann die Welt verändern. Und dann startet man rein und gibt Vollgas und dann ist das irgendwo so das, was dann irgendwie auch normal wird irgendwo, dieses Vollgas. Irgendwann verliert man so das Gefühl dafür, wie viel man eigentlich gerade powert. Weil, ne, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was so da mitschwingt, was du gerade eben meintest, was die Konzentration angeht. Und wenn man halt zum Beispiel körperliche Arbeit mit geistiger Arbeit in Anführungszeichen halt dann vergleicht, bei körperlicher Arbeit, so die Signale sind halt viel eindeutiger. Also du hast einen Muskelkater oder du bist halt irgendwie, weiß ich nicht, bist halt irgendwo einfach erschöpft, wirklich auch merkst das in deinem ganzen Körper. Bei geistiger Arbeit bist du halt irgendwann im Kopf erschöpft, so, aber deine Arme können sich immer noch ganz normal bewegen und deine Beine auch und sowas und du könntest dann vielleicht auch nochmal eine Runde hiken gehen oder so, aber das heißt ja nicht, dass es dir gut oder viel besser geht, so, die Erschöpfung ist trotzdem da, ne? Und das ist halt schon echt ein ganz, ganz tricky Thema, aber wenn man sich halt damit auseinandersetzt, finde ich, und vor allen Dingen, wenn man halt akzeptiert, dass es halt nicht immer 100% sein muss.
Ja.
Es gibt immer so Phasen, ne, jetzt wie bei euch jetzt die letzten 6, 8 Wochen oder sowas, das ist dann schon, dass sich das dann schon darauf komprimiert und dass man dann auch eine Woche danach einplant, um wirklich auch gar nichts zu machen, ist, glaube ich, auch echt genau die richtige Lösung.
Ja.
Aber vor allen Dingen geht es ja am Ende des Tages darum, dass das hier Long-Term ist.
Ja.
So, ihr wollt es ja jetzt nicht nur 2 Jahre machen oder sowas und dann alle, weiß ich nicht, irgendwo in die Klapse rein nach dem Motto, sondern ihr wollt es ja langfristig durchziehen und damit wirklich auch was erschaffen. Ist das eigentlich euer Ziel, also ich meine, musst du jetzt nicht beantworten, aber ist das sowas, wo ihr drüber schon nachgedacht habt, wollt ihr das Ding hochziehen und dann verkaufen oder ist das etwas, wo ihr langfristig auch plant, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte also, irgendwie drin zu bleiben?
Man ist gezwungenermaßen in der Situation, dass man über sowas nachdenken muss, weil das bei quasi jedem Investoren-Pitch gefragt wird.
Ja,
das heißt, da muss eine einigermaßen vernünftige Antwort kommen. Wir haben das jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, da ist jetzt diese eine Idee und die verfolgen wir hart. Wir haben mehr so, dass wir uns da halt irgendwann geeinigt haben, dass wir sagen, okay, es gibt da einfach verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, das ist so ein guter Mittelweg zwischen die hören das, was sie hören wollen, dass wir uns da Gedanken gemacht haben. Und für Investoren ist natürlich dann auch immer, die hören, okay, das ist hier, dann kann ich Geld verdienen. Aber wir dann auch noch uns das offen lassen. Ich glaube, wir haben da noch nicht die ganz Antwort für uns gefunden. Also es kann sein, dass es was ist, wo man in 5, 6 Jahren, glaube ich, das an jemand Fähigeres abgibt oder was, also ich weiß es nicht genau. Aber grundsätzlich haben wir uns dann noch nicht entschieden. Ja. Es kann auch sein, dass wir das weitermachen. Und
ist das denn so ein also ich meine, du wirst ja auch deine Motivation haben, mit der du da rangehst. Und natürlich ist natürlich klar, also man will irgendwas schaffen, was irgendwie Leuten hilft, was irgendwo einen Nutzen stiftet, was vielleicht, oder in dem Fall sogar ein Problem löst wirklich, ne? Dass man da einfach, ich glaube, das ist auch ein geiles Gefühl, wenn du halt jetzt jemanden da hast, der das Produkt testet, jemand Blinden, der dir dann halt sagt, ey, eigentlich geile Kiste, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht, so wie ich jetzt hier eben aussah, also mir so dachte, hey, habe ich noch nie gehört, what the fuck?
Ja.
Aber ich glaube, wenn ich jetzt halt blind wäre und das dann feststellen würde, dass dieses Produkt mir wirklich weiterhilft, Und das auf eine gute, coole Art und Weise, wäre ich ja erstmal super happy und dankbar. Und ich glaube, das gibt dir oder euch dann im Endeffekt auch ein geiles Gefühl.
Also ich glaube, das ist wirklich eine Sache, wo ich einen großen Teil meiner Motivation rausziehe, plus dass ich auch einfach sehr zufrieden, dankbar, ist vielleicht ein bisschen viel, aber sehr glücklich damit bin, dass ich halt an was arbeiten kann, wo ich niemanden erklären muss, warum wir das machen. Mhm. Das ist immer sofort klar.
Das stimmt. Ne?
Das stimmt. Ja, das stimmt. Also ich habe vorher bei Startups gearbeitet, da war dann so, ja, und warum macht ihr das jetzt so? Also das ist, glaube ich, super. Also das ist ein Punkt, der macht mich sehr glücklich. Es ist deutlich einfacher, Leute zu finden, gute Leute zu finden und zu überzeugen. Es ist
Was würdest du sagen, woran das liegt?
Also ich kann das immer nur so. In Aachen gibt es ja Bonding. An der EPFL gibt es das Gleiche. Das heißt dann
EPFL. Bonding, die Jobmesse.
Genau. Ja. Und an der EPFL heißt das dann EPFL Forum. Absolut 100% gleiche Idee. Und wir waren da jetzt zweimal und du kannst dir das nicht vorstellen. Also ich dachte halt so, okay, wir kommen da hin, kleines Startup, niemand kennt uns. Und du bist ja da in diesem Büchlein dann drin und dann haben wir halt so ein bisschen einen kleinen catchy Text geschrieben, ne? So mit ein bisschen hier halt, wir machen ja schon auch Sachen, die irgendwie gerade modern sind, spannend, so, und dann haben wir es halt so, ich sag mal, ein klein bisschen ausgereizt, so. Und die Leute standen Schlange bei uns mit uns zu reden und es war halt krass, so, die haben, also, wie häufig ich gehört habe, ey, wir haben schon von euch gehört, bla, das ist cool, weil das ist technisch, wir machen halt Sachen, die, sagen wir mal, technisch spannend sind, für einen wirklich guten Grund, der, wie ich ja schon gesagt habe, einfach offensichtlich ist, warum der gut ist. Und diese zwei Sachen in Kombination funktionieren schon unfassbar gut. Und das ist natürlich, funktioniert für mich, dann funktioniert es für andere auch. Und ich denke, da ist schon cool, dass man das einfach als, dass man das mitnehmen kann. Ja. Und dann natürlich, wenn du da, also in so einem, also wenn du es testest mit Menschen und die dann, ich sag mal, wir hatten jetzt noch nicht den Moment, wo jemand angefangen hat zu weinen, weil er so unfassbar geschockt war, dass es so gut war. Aber schon häufig war so, hey, danke, dass ihr euch darum kümmert.
Ja.
Und auch der, also wo man immer merkt, dass es vielleicht auch was ist, wo eine Zeit lang, also wo vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit hingegeben ist, dass halt viele, also wir haben das mit, ich glaube, 200, 250 Menschen, die blind oder visuell eingeschränkt sind, die bis jetzt getestet in den letzten 2 Jahren. Und richtig häufig fangen so Tests damit an, dass die einfach erstmal lange mit uns reden, weil die, glaube ich, viele einfach nicht so häufig jemanden haben, mit dem sie mal lange reden können.
Krass.
Und dann also viel mit denen geredet, viel so, ja, was, also ist natürlich auch wichtig für uns ein bisschen zu verstehen, in welcher Bevölkerungsgruppe wir uns da bewegen, weil wir sind jetzt nicht blind. Ich habe auch keine direkten blinden Verwandten oder Freunde. Sich da, also zu verstehen, was ist, sind deren Probleme im Leben, ne? Was funktioniert, was funktioniert nicht. Und also um nur den Punkt zu machen von vorher, halt, dass sozusagen, dann merkst du, okay, dass die freuen sich, dass da jemand sich um sie kümmert. Da ist manchmal auch gar nicht so 100% wichtig, was genau, aber dass da jemand kommt und was macht und dann halt, dann erkennen die, hey, das ist was, die haben Interesse daran, mein Leben besser zu machen. Ja. Das ist schon cool.
Weißt, 100%. Weißt du, was ich mir denke? Ich denke mir, es geht dabei vor allen Dingen, oder diese Motivation, weswegen auch Leute dann an so einer Karrieremesse da Schlange stehen, ist, glaube ich, auch einfach dieses, ihr habt irgendwo ein größeres Ziel.
Ja.
Ihr habt nicht nur dieses so, ja, wir wollen irgendwie den Exit oder wir wollen irgendwie das große Geld verdienen im Sinne von, ne? Ihr habt da echt euch was ausgesucht und baut im Endeffekt auf ein größeres Ziel hin, nämlich eine Bevölkerungsschicht, Gruppe, wie auch immer, ich weiß gar nicht, was da das richtige Wording ist, auf jeden Fall halt Menschen mit einer visuellen Beeinträchtigung eigentlich einen besseren Lebensstandard zu bieten, eine bessere Lebensqualität zu bieten. Und das ist etwas, das kannst du ja gar nicht in Geld aufwiegen am Ende des Tages.
Ja.
Und fühle ich auf jeden Fall. Also ich kann mir auch vorstellen, und das merke ich immer wieder auch, wenn ich auf so Studenten-Events oder sowas bin oder von der Uni irgendwas, dass das, was irgendwo so einen tiefgreifenderen Impact macht, irgendwie viel beliebter ist. Weil ich glaube auch, dass das auch etwas ist, wo man sich auch gerne mit beschreibt. Also was machst du denn beruflich? Ja, ich helfe blinden Menschen dabei, einfach ein besseres Leben zu leben.
Ja.
Wie geil ist es, wenn man das sagen kann irgendwo, oder? Also, weiß ich nicht.
Ich sag mal, das funktioniert, wenn man neue Leute kennenlernt, relativ schnell, relativ gut. Also ich bin da immer etwas defensiver, ich sage immer nicht sofort, was ich mache. Muss ich aber
nicht mit Brüsten.
Genau, so, ne? aber es ist sozusagen da einfach dieser Punkt, dass da versteht jeder sofort, warum man das macht.
Ja, kann ich nicht.
Und das ist, ich glaube, das ist einfach doppelt gut. Dann macht man was, was halt technisch super spannend ist. Ne? Also schon auch, ja. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir nicht auch einfach Bock macht, weil ich an Sachen arbeiten kann, die halt
total, ja, klar,
technisch super spannend sind, aber dann auch noch inhaltlich für die Menschen, die das betrifft. Und nee, passt. Also ist gut.
Geiles Ding.
Wenn man eine Wahl hat, dann würde ich empfehlen, die Sache zu nehmen, die auch noch Menschen hilft.
Ja, Mann. Oh ja. Doch. Und das machen so wenig Leute, habe ich das Gefühl. Also, weiß ich nicht. Aber vielleicht nehme ich das auch irgendwie falsch wahr. Aber total häufig habe ich das Gefühl, es geht immer nur darum, größer, schneller, weiter. Und ja. Am Ende des Tages geht es halt eigentlich nicht darum. So. Ich habe ja auch letztens, wie heißt das? Impact Investing. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast. Das ist ja auch schon etwas, was jetzt so groß kursiert irgendwie. Finde ich auch ein spannendes Ding. Also einfach, ich meine, klar, ist jetzt nicht die Gründersicht, sondern eher die Investorensicht am Ende des Tages. Ja. Aber halt irgendwie investieren oder Investing kannst du ja auch mit Zeit, sage ich mal, beschreiben. Und es ist ja auch irgendwas, was ihr macht. Ihr investiert eure Zeit, um halt am Ende des Tages irgendwo so einen Impact zu machen.
Ja.
Deswegen finde ich spannend. Ich hoffe, dass ihr da auf jeden Fall noch gut was rausholen könnt. Was schätzt du selber so, wie jetzt so die nächste Zeit irgendwie voranschreitet, was so kommt?
Also für uns ist, glaube ich, die nächsten Schritte sind erstmal jetzt Urlaub.
Fair enough.
Nein, auf größere Sicht gesehen ist das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen wir haben jetzt erst drei verschickt, also ich glaube so ein bisschen zu dem Punkt, wo wir gleich bis auf 30, 40 und dann parallel ist ja der Punkt, das Ganze ist nicht super billig, ja, weil wir da viel Hardwarekosten haben und das ist aber lösbar in dem Punkt, dass das in vielen europäischen Ländern durch die Versicherung abgedeckt wird. Genau für sowas gibt es solche Versicherungen und die nehmen natürlich nicht einfach jeden aus nichts. Ja, so. Ja. Das heißt, das ist ein sehr, sagen wir mal, bürokratisch arbeitsintensiver Prozess, dass wir jetzt halt aufs Land kommt an, also in manchen Ländern ist es sogar zu jedem quasi Bundesland äquivalent gehen müssen. In der Schweiz ist es zum Glück nur eine Versicherung, die das für alle Kantone macht, hingehen müssen und sagen müssen, hey, wir sind hier BiPad, wir haben dieses Gerät entwickelt, wir glauben, das passt in die Kategorie, könnt ihr das, wollt ihr das aufnehmen? Und der Prozess in der Schweiz ist sozusagen jetzt angeleiert. Und wenn die das halt in diesen Katalog aufnehmen, dann ist, glaube ich, das ist ein großer Schritt für uns. Weil dann ist es deutlich einfacher für die Menschen, sich dafür auch zu entscheiden. Und ich denke, das gibt dem Ganzen auch noch mehr Seriosität, wenn halt die Versicherung bezahlt das, dann kann das jetzt nicht totaler Humbug sein. Und das ist auf jeden Fall ein großer Schritt für nächstes Jahr. Dann, ich denke, das Ganze halt so in die Richtung zu entwickeln. Ich meine, du hast am Anfang von Prototyp zu Product Market Fit. Ich denke, bei uns wird richtig groß, wichtig nächstes Jahr sein, halt zu gucken, was genau wollen die Leute. Ne? Also die grobe Idee haben wir ja und wir haben, also ich habe ja schon gesagt, dass wir es mit 200 Leuten getestet haben, da haben wir viel variiert und viel probiert und viel, ich glaube, auch die Leute kennengelernt und geguckt, wie wollen die das benutzen und auch immer viel verändert. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass auch wenn wir das viel getestet haben, das immer in einem sehr künstlichen Szenario war. Ja? Mhm. Das war in einem Szenario, wo erstens die zu uns gekommen sind oder wir zu denen, aber diese Benutzung in so einem künstlichen Setup war, wir waren dabei. Ja? Die wissen, dass wir dabei sind. Mhm. Die wollen natürlich, die sind ja dann auch nicht, die wollen ja dann nett sein. Also sie sind ja keine, also gerade die sich für sowas bereitklären, sind dann halt, glaube ich, immer ein bisschen netter als das der Realität vielleicht manchmal entspricht. Das kann natürlich schon, ich denke schon, das ist Grundweg, dass wir an was arbeiten, was in die richtige Richtung geht. Sonst wären wir nie so weit gekommen und sonst hätten wir auch nicht so viele Menschen gehabt, die es getestet haben. Aber gerade wenn man sowas ja also dann wirklich hilfreich machen will, muss da ja auch das Detail dann mehr stimmen. Und ich denke, da ist es super spannend jetzt zu sehen, wenn das mal mehr als 5 Leute benutzen, ohne dass wir dabei sind, was benutzen die viel, was benutzen die wenig? Wo haben die Probleme vielleicht? Wo ist es offensichtlich? Und ich denke, das ist auch super wichtig mit jetzt zum Beispiel zukünftigen Finanzierungen und so. Wir haben ja jetzt kein gigantisches Team und kein gigantisches finanzielles Budget. Bevor wir uns entscheiden, in welche Richtung wir jetzt laufen wollen, weil wir können nicht in alle Richtungen gleichzeitig laufen, zu gucken, naja, was wollen die Leute? So. Mhm. Und ich denke, da ist es auch spannend, in welche Richtung stellen wir Leute ein? Wollen wir mehr in Hardware investieren? Wollen wir mehr in Software in dem Sinne dann in Menschen investieren?
Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo wir jetzt nächstes Jahr hin wollen, dass wir das rausfinden wollen und dann die richtigen Entscheidungen treffen, um dann das zu einem Punkt zu bringen, wo das so ein offensichtlicher Selbstläufer wird.
Ja, finde ich auf jeden Fall einen guten Plan. Also ich glaube, wenn ihr wirklich am Ende des Tages dieses Feedback habt und auch diese Gewissheit habt, so das, was wir hier überlegt haben, das, was wir hier auch schon irgendwo im Prototypen beziehungsweise auch schon ein bisschen weiter umgesetzt haben, ja. Das wird angenommen.
Ja.
Die Leute feiern nicht nur die Idee, sondern die finden auch wirklich das Produkt gut, ja. Auch wenn ich nicht daneben stehe und eine gute, mal ein gutes Lächeln irgendwie, gute Miene bringen muss, sondern auch darüber hinaus. Und ihr kriegt wirklich diese Gewissheit, so, ey, oh, das, was wir gemacht haben, das passt.
Ja.
So, das passt. Das muss jetzt noch perfektioniert werden, in Anführungszeichen, aber das passt.
Genau das. Und ich glaube auch ein Punkt, wo der wichtig ist in diesem Prozess, ja, in diesem Prozess von erster Prototyp zu jetzt Product Market Fit, wenn man es jetzt mit dem englischen Begriff sagen will, aber im Endeffekt ein Produkt zu haben, das funktioniert, das die Leute annehmen, ist halt dieses, jetzt gerade als technischer Mensch, wie gesagt, ich habe gesagt, dass ich begeistert bin von diesen Themen und wir haben uns häufiger erwischt bei der Sache, dass wir ja gesagt haben, okay, wir priorisieren jetzt das, weil ich denke, dass das technisch sauber sein sollte, aber das ändert dann für die Leute vielleicht gar nichts, weil die da gar nichts von mitkriegen. Das heißt, wir haben dann was gearbeitet, wo, weiß ich nicht, weil ich ja weiß, wie das Ganze drumherum funktioniert, dachte ich, das müsste jetzt sein, weil das sauberer dann ist. Aber die sehen ja gar nicht zum Beispiel, ob jetzt in 15 Meter Entfernung die Sache noch richtig erkannt wird. Die kriegen ja nur mit, was das wirklich Endprodukt ist. Und dann ist halt die Frage, sich anzugucken, okay, wäre cool, daran zu arbeiten und das wäre, glaube ich, auch wichtig, aber ist das wirklich das, wo ich jetzt im Moment dran arbeiten muss? Ist es das, was den Impact hat auf die Erfahrung, wenn die das wirklich benutzen, ist das wirklich das, wo das jetzt uns so voranbringt? Mhm. Und ich denke, da geht häufig auseinander, das, was ich als technisch begeisterter Mensch machen will und das, was dann im Endeffekt für das Produkt einen Effekt hat. Manchmal ist das super wichtig und ich denke, man muss auch nicht immer an den Sachen arbeiten, die direkt den super, also man, irgendwo muss man ja auch ein fundiertes, also die Basis muss ja auch da sein, aber manchmal, also häufiger haben wir uns schon dabei erwischt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt an was gearbeitet, das hat im Endeffekt gar nicht so sehr gebracht. Das war für uns gut, weil wir das cool fanden, aber das hat dann im Endeffekt das gar nicht so sehr vorangebracht.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Learning, was man da auch rausziehen kann, was auch viele von euch da draußen mitnehmen können. Also wenn ihr an irgendwas rumschraubt, rumbastelt, vor allen Dingen aus technischer Sicht, meistens ist das irgendwie der Fall, dass gerade wenn man technikaffin ist, technikbegeistert ist und was entwickelt, dass man sich dann viel auf dieses Produkt konzentriert. Und das ist auch gut, weil das soll ja auch am Ende irgendwas können. Aber noch viel wichtiger kann es hier und da sein, mal nachzuhorchen, wer denn eigentlich da draußen ist, wem das eigentlich nutzen soll und ob dieser Nutzen auch wirklich durch das, was man da gerade macht, gewährleistet wird.
Absolut. Also dieser Punkt, dass halt dieser Perfektionismus manchmal also irgendwie auch bestätigt werden muss von jemand anders. Und also wie wir das halt, die Strategie, wie wir damit umgehen, ist eigentlich dual in dem Sinne, dass wir auf der einen Seite sagen, wir haben ja ich und die anderen, die das entwickeln, sind meistens nicht die es dann wirklich testen. Also wenn wir es entwickeln, testen wir das. Aber zum Beispiel Mael und der setzt sich dann dahin, der hat dann da halt 2 Wochen nicht das benutzt und der hat dann natürlich eine ganz, sagen wir mal, neutralere Sicht oder eine unbeeinflusstere Sicht darauf und der weiß, wie es vor 2 Wochen war.
Mhm.
Ich sage dem, im besten Fall sage ich dem gar nicht, was wir geändert haben, ja, der weiß, was die Probleme waren und dann probiert es halt nochmal und dann dann kann er viel ehrlicheres Feedback geben und sagen, boah, hier, guck mal, das war vor 2 Wochen schon scheiße, das ist immer noch scheiße. oder hier, da habt ihr es verschlimmbessert, ja, und dann ist, glaube ich, das ein super Weg, da sich...
Zumindest initiell irgendwie.
Absolut. Und dann natürlich der Punkt, das muss halt regelmäßig, muss das jemand benutzen, der das auch wirklich benutzen soll. Weil da kannst du, ich kann mir halt 1000-mal vorstellen, wie es ist, blind zu sein. Und ich bin auch schon das ein oder andere Mal mit so einer Augenmaske durchs Büro gelaufen. Aber das ist halt einfach nicht das Gleiche. Nee. Und da ist dann wichtig, glaube ich, einfach dieses iterative Zurückgehen, auch wenn es schneit und auch wenn es scheiße ist und nichts funktioniert, halt sich da immer wieder hinzusetzen und zu sagen, hey, guck mal, wollt ihr das mal ausprobieren und dann vielleicht auch ein diverseres Set an Menschen oder an im Endeffekt Benutzern zu haben, Was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel mit Ärzten, die mit Blinden arbeiten, denen das mal gezeigt. Natürlich benutzen die es nicht direkt, aber die haben ja natürlich auch einen Insight sozusagen in das Ganze, das wir nicht haben. Weißt du, nochmal von der anderen Seite, aber es schadet ja dann auch nicht, das von denen zu haben.
Total.
Und so, da würde ich halt sagen, das ist eine Sache, wo wir, glaube ich, bis jetzt das meistens richtig gemacht haben und wo wir auch auf jeden Fall in der Zukunft dran festhalten wollen, ist, dass es sozusagen dieses ein bisschen das Trennen von wer entwickelt das und wer testet das und dann aber auch wirklich immer dieses iterativen Prozess verifizieren, macht das Sinn. Und wir haben auch schon, ihr glaubt nicht, wie viele Sachen wir entwickelt haben, die wir wieder weggeworfen haben. Es ist traurig, aber wahr, da muss man, glaube ich, leider durch, dass man Sachen probiert und dann merkt, nee, das ist totale Scheiße. Und dann darf man auch nicht Angst haben, dass dann einfach, auch wenn da jetzt 4 Wochen reingeflossen sind, dann muss man da erkennen, das war jetzt einfach nicht gut, das hat nicht gepasst und das muss jetzt weg.
Ja, und ich glaube, diese Entscheidungen dann auch zu treffen, das gehört dazu.
Genau.
Das ist Gründen am Ende des Tages. Ressourcen versuchen, so effizient wie möglich einzusetzen, aber das läuft halt einfach nicht immer. Und davon ausgehend kann man, glaube ich, dann auch einiges wieder anfangen mit dem, was man dann daraus zieht für die nächsten Male. Bruno, ich habe heute wieder einiges gelernt, muss ich sagen. Wieder einiges mitgenommen. Danke dir auf jeden Fall, dass du am Start warst.
Sehr gerne, es hat viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, du verzeihst mir meinen Versprecher am Anfang.
Absolut.
Aber ich muss sagen, einige Sachen dabei gewesen, die ich so noch gar nicht irgendwie für mich auf dem Schirm hatte. Wieder was gelernt, finde ich immer gut. Das hatte ich dir vorhin auch gesagt, ne? Das ist so das, was mich irgendwo auch antreibt, wenn ich hier sitze.
Ja.
Ich lerne irgendwie immer wieder das und ich hoffe, ihr da draußen konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Und genau, ansonsten wären wir für heute eigentlich soweit durch. Außer du hast jetzt noch was du den Leuten da draußen noch mitgeben möchtest.
Ja, also ich glaube grundsätzlich einfach den Punkt, manchmal, also aus meiner Situation ist es natürlich jetzt einfach zu sagen, aber ich denke, dass den Sprung mal zu wagen, ist auf jeden Fall, gerade wenn man frisch aus der Uni kommt, ist das ein guter Zeitpunkt, sich damit mal auseinanderzusetzen und das zu machen. Und dann später kann man immer noch, wenn es das nicht für einen ist. Und ich denke, es ist auch nicht für jeden was. Also ich denke, das ist vollkommen okay, dass wenn man mal sagt, ich probiere das mit dem Gründen aus und ich erkenne, das ist einfach nicht meins, das ist absolut legitim. Das muss man, ist schon sehr spezielle Anforderung. Und dann einfach probieren und dann aber auch nicht Angst davor haben zu sagen, das ist doch nicht meins.
Sehr cool. Ich hoffe, den einen oder anderen erreichen diese Worte und die Entscheidung fällt dann mal aufs Gründen auszuprobieren und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir sind damit durch für heute.
Perfekt.
Danke, dass du hier warst.
Sehr
und an euch da draußen ganz, ganz viel Erfolg bei was auch immer ihr gerade tut. Und wir hören uns in der nächsten Folge vom Founderflow Podcast. Macht es gut, bis dahin und ciao.
Tschüss.